Wir hören andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostel Paulus an die Korinther. Brüder, ich weise euch auf das Evangelium hin, das ich euch gepredigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. In ihm werdet ihr auch selig, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch gepredigt habe. Sonst hättet ihr den Glauben vergebens angenommen. Vor allem habe ich euch darüber belehrt, wie auch ich belehrt worden bin, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, wie geschrieben steht, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage gemäß der Schrift wieder auferstand, dass er dem Kephas erschien und danach den Elfen. Hierauf erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Von ihnen leben noch viele bis auf den heutigen Tag. Einige aber sind entschlafen. Hernach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln zugleich. Zuletzt von allen erschien er auch mir, gleichsam einer Fehlgeburt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und nicht würdig, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist, der heilige Evangelist Markus. In jener Zeit verließ Jesus wieder das Gebiet von Tyros und kam über Sidon an das Galiläische Meer mitten in das Gebiet der 10 Städte. Da brachten sie einen Taubstummen zu ihm und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn abseits vom Volke, legte ihm seine Finger in die Ohren und berührte die Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephetha, das heißt, du tu dich auf. Sogleich öffneten sich seine Ohren und das Band seiner Zunge ward gelöst und er redete recht. Da gebot er ihnen, es niemand zu sagen, aber je mehr er es ihnen verbot, desto mehr erzählten sie es. Und voll Staunen sprachen sie, er hat alles wohlgemacht, den Tauben gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte heute sprechen auch über das Naturgesetz. Das ist ein interessantes Phänomen, das auch der heilige Apostel Paulus anspricht in seinem Brief an die Römer. Da schreibt er, alle, die ohne das Gesetz gesündigt haben, werden ohne das Gesetz dem Verderben anheimfallen. Und wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, aus natürlichem Antrieb die Forderungen des Gesetzes erfüllen, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Und sie zeigen damit, sagt er, dass der Kern des Gesetzes in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen und die Gedanken, die einander anklagen und verteidigen, also die Abwägung über das Recht und Unrecht. Und mit diesen Worten fasst der heilige Apostel Paulus eigentlich sehr schön zusammen diese Lehre oder die Tatsache des Gesetzes, das in das Herz eines jeden Menschen geschrieben ist, des sogenannten Naturgesetzes. Eines Gesetzes, das über den Menschen steht und über den menschlichen Gesetzgebern. Ein absolutes Gesetz, ein Gesetz, das sich nicht ändert, ein zeitloses Gesetz. C.S. Lewis beschreibt diese Tatsache auch sehr schön in seinem Buch Mere Christianity oder wie der deutsche Titel heißt, Pardon, ich bin Christ. Dass es doch interessant ist, auch wenn wir alle Religionen mal auf der Seite lassen, dass alle Menschen die Idee von Unrecht und Recht haben oder Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit und dass jeder gerecht behandelt sein will. Und selbst wenn jemand etwas, was er selber erfunden hat, verkaufen will, dann verkauft er es als gerecht oder als recht. Oder selbst wenn jemand etwas sagt, was er selber sich ausgedacht hat, sagt er, das sei die Wahrheit. Wir haben alle überall, wir finden überall diese Idee des Rechts oder Unrecht oder Wahrheit und Irrtum, Wahrheit und Lüge. Manche versuchen das so zu erklären, dass nur durch so einen Kodex die Menschheit sich erhalten kann und dass das eigentlich eine Konsequenz des Selbsterhaltungstriebs ist. Oder auch die Idee von Selbstlosigkeit, dass Selbstlosigkeit besser ist als Selbstverhaftetheit. Und da sagen sie, das ist alles nur eigentlich eine Folge der Evolution, weil so die menschliche Rasse besser bestehen konnte. Aber wenn wir genauer hinschauen, länger darüber nachdenken, das schreibt auch C.S. Lewis in seinem Buch, dann sehen wir, dass das, was wir hier als absolut festhalten, über jeden Selbstsuchen steht oder über allem eigenen Vorteil steht, auch über jeden Vorteil der ganzen Menschheit, dass es Dinge sind, die mit Vorteil oder Nachteil oder irgendwelchen materiellen Dingen nichts zu tun haben und die unabhängig davon sind. Das ist sehr interessant, sich da mal hineinzudenken. Und wie gesagt, ich kann empfehlen, hier C.S. Lewis schreibt da sehr schön darüber. Und dieses Gesetz, das wir alle wahrnehmen und von dem wir wahrnehmen oder wo wir wissen, dass es etwas gibt, was über uns steht und über den Menschen steht und über der menschlichen Willkür steht, dieses Gesetz, dieses absolute und zeitlose Gesetz ist eigentlich etwas, wo Gott erscheint und wo Gott sich zeigt und wo Gott für alle Menschen sichtbar wird. Und es ist sehr schön, wenn wir hier sehen, wie Gott hier in die Welt sozusagen eindringt oder auch in jeden Menschen, in das Wissen eines jeden Menschen eindringt. Und das ist eigentlich das zeitlose Wissen, die zeitlose Erkenntnis. Heute zählt eigentlich die wissenschaftliche Erkenntnis als die absolute. Aber wenn wir mal genau hinschauen, die wissenschaftliche Erkenntnis ist ja eigentlich nur eine Reihe von Wahrnehmungen und Versuchen, woraus wir ein Gesetz folgern. Aber es kann jederzeit passieren, das ist jetzt nicht per se in sich unschlüssig, dass vielleicht einmal ein anderes Ereignis eintritt und wir dann das Gesetz ändern müssen. Deswegen sind auch Wissenschaftler eigentlich sehr vorsichtig, damit ein Gesetz aufzustellen, wenn es allein auf Versuchen beruht und auf Erfahrung beruht. Und die eigentliche zeitlose Erkenntnis sind eigentlich diese Erkenntnisse, wie jetzt zum Beispiel dieses Wissen von Recht und Unrecht oder eben auch logische Erkenntnisse wie mathematische Erkenntnisse. Die Kirche hat bisher immer gesagt, dass der Staat das Recht hat, falsche Religionen im öffentlichen Bereich entweder zu behindern oder ganz zu verbieten. Also keine Verfolgung oder nicht irgendwen zwingen, etwas gegen sein Gewissen zu tun, sondern dass den falschen Religionen, dem Irrtum, wenn wir es so nennen wollen, im öffentlichen Bereich kein Raum gegeben wird, sich auszubreiten oder Werbung zu machen. Die Kirche hat gesagt, sie können unter Umständen toleriert werden, wenn die Umstände es nicht anders möglich machen. Aber Toleranz und Recht sind zwei Paar Stiefel. Und so kommen wir hier vielleicht auch nochmal, ich habe es ja schon immer wieder mal erwähnt, auf die neue Lehre der modernen Kirche, die sie auch im Zweiten Vatikanum, in den Dokumenten des Zweiten Vatikanums festgelegt hat, speziell in dem Dokument Dignitatis Humanae. Die Kirche hat bisher gesagt, wie gesagt, dass Toleranz unter Umständen gegeben ist, aber man duldet hier nur ein Übel und man spricht ihm kein Recht zu. Und diese Duldung kann so weit gehen, dass vielleicht sogar sie zu einem bürgerlichen Recht wird, aber das heißt immer noch nicht, dass sie das falsche Religionen oder Irrtum oder die Unwahrheit, dass sie ein Recht besäßen. Und das Falsche jetzt am Zweiten Vatikanum besteht nun darin, dass diesen falschen Religionen ein Recht zugesprochen wird. Und zwar mit der Begründung, dass diese Religionsfreiheit auf der Würde des Menschen gründet. Und dass dieses Recht des Menschen ein Naturrecht sei. Dass er ungehindert alles tun kann, was er als das Rechte erkannt hat. Oder was er meint, als das Rechte zu erkennen. Aber wir wissen, wie gesagt, nur die Wahrheit hat objektiv ein Recht, aber nicht der Irrtum. Und die moderne Kirche, könnte man sagen, nimmt mit ihrer neuen Lehre eigentlich genau die Position von Pontius Pilatus ein, der gesagt hat, man kann die Wahrheit nicht erkennen, als er Jesus die berühmte Frage gestellt hat, was ist Wahrheit? Und da sind wir genau an dem Punkt des Naturgesetzes wieder. Auch der Staat, auch die Staatsvertreter können die Wahrheit, wie der heilige Apostel Paulus heute sagt, zumindest den Kern des Gesetzes können sie erkennen und im Kern wahr und falsch unterscheiden. Und so die Gesetze des Staates an diesem Naturgesetz ausrichten. Und der Staat muss nicht im Relativismus versinken, wo es kein absolutes Recht und Falsch gibt, sondern er kann auch einen absoluten Standard erkennen. Denn wie gesagt, auch der Staat hat Gott zum Schöpfer und der eine wahre Gott ist Gott von allen Menschen. Es ist ja nicht so, dass wir, die Katholiken, die Christen, die Katholiken in ihre Kirche gehen und dort ihren Gott anbeten, aber die anderen Menschen haben mit diesem Gott gar nichts zu tun. Der Gott, den wir anbeten, ist ja der Gott von allen Menschen. Und alle Menschen haben auch die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Er ist der Schöpfer aller Menschen und hat in allen seine Spuren hinterlassen, sein Gesetz in ihr Herz geschrieben. Und alle Menschen sind gerufen von Gott und aufgefordert, dieser Stimme zu hören, müssen auf Gott hören. Ganz prinzipiell gesprochen. Also es ist für den einen vielleicht schwieriger oder leichter, entsprechend den Umständen, der Erziehung oder dem Umfeld und so weiter, diese Stimme noch zu hören. Aber prinzipiell hat jeder Mensch das Gesetz Gottes in sein Herz geschrieben, auch wenn es, wie gesagt, vielleicht mehr oder weniger zugeschüttet ist. Zum Beispiel dadurch, dass er sich oft gegen dieses Gesetz entschieden hat. Das sehen wir vielleicht oft mit Menschen heute, mit denen wir reden, die oft Schwierigkeiten haben, diese Dinge überhaupt noch zu erkennen, weil sie so oft sich dagegen entschieden haben oder oft diese Erkenntnis verweigert haben. Und heute herrscht ja allgemein die Meinung, und diese Ansicht hat die moderne Kirche sich angeschlossen durch ihr neues Glaubensbekenntnis, durch die Dokumente des Zweiten Vatikanum, dass es kein absolutes gibt. Heute herrscht die Meinung, dass Recht ist das, was pragmatisch funktioniert und was die Mehrheit beschließt und was die öffentliche Ordnung bewahrt. Und der Mensch kann eigentlich alles behaupten, solange er nicht sich gegenseitig wehtut, aufgrund seiner Menschenwürde. Und deswegen heißt ja auch dieses Dokument Dignitatis Humanae, die menschliche Würde. Und der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und genau diesen Zeitgeist hat die moderne Kirche sich eigentlich unterstellt und angegliedert und angepasst. Und da macht sich natürlich der Relativismus breit, den wir heute überall sehen, dass wir die Wahrheit nicht erkennen können, in geistigen Fragen, in religiösen Fragen, in moralischen Fragen. Und alles ist eine Frage der Meinung. Aber wie wir gesagt haben, in diesem absoluten Gesetz, in diesem zeitlosen Gesetz, das sich immer wieder zeigt im Menschen, in der Seele des Menschen, ist Gott für jeden erkennbar und erscheint Gott für jeden. Und dieser absolute Gott, dieser über allen stehende Gott, dieser zeitlose Gott, möchte jetzt in Beziehung treten mit den Menschen. Er möchte, seine Sehnsucht ist es, heißt es in der Heiligen Schrift, mit den Menschenkindern zu sein. Er möchte mit uns leben und in uns leben. Und weil das durch die Sünde nicht mehr möglich war, ist er Mensch geworden, ist er gekommen, ist Mensch geworden, hat alle Schuld auf sich genommen und hat diese Schuld gesühnt, wie der heilige Apostel Paulus heute schreibt. Und Jesus zeigt, und das ist auch das Thema der heutigen Lesung, Jesus zeigt durch die Wunder, durch die Prophezeiungen und besonders durch seine Auferstehung zeigt er, dass er der Mensch gewordene Gott ist. Und dass er Macht hat über Leben und Tod, dass er über den natürlichen Vorgängen steht, dass er sogar über dem Tod steht. Und damit zeigt er, dass er Gott ist. Und deswegen war die Auferstehung auch so wichtig und deswegen haben die Menschen auch die Zeugen aufgesucht, die ihnen erzählen konnten von der Auferstehung. Und deswegen schreibt der heilige Apostel Paulus heute an seine Gläubigen, um ihnen wieder zu ihn wieder vor Augen zu führen, dass Jesus wirklich Gott ist, schreibt er ihnen, dass Jesus dem Petrus erschienen ist, danach den Elfen und danach noch 500 Gläubigen auf einmal. Und zuletzt schreibt er, auch mir ist er erschienen. Und damit spielt er wohl auf sein Bekehrungserlebnis in Damaskus an, wo ihm Jesus erschienen ist. Er hat ihn ja gefragt, wer bist du? Und Jesus hat gesagt, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Und so ist ihm Jesus als Lebendiger erschienen, als einer, der nicht tot ist, sondern der wieder auferstanden ist von den Toten. Als einer, der weiter oder der immer noch lebt. Die Bekehrung des heiligen Apostel Paulus hat ja spätestens 5 Jahre nach dem Tod Christi stattgefunden. Und wie gesagt, auf dieses Erlebnis, auf dieses Ereignis spielt er wohl an in dem Brief heute, den er wohl im Jahre 57 nach Christus, also 24 bis 27 Jahre nach dem Tod Christi geschrieben hat. Und zuletzt schreibt er noch, und das ist die frohe Botschaft für uns heute, die aufmunternde Botschaft für uns, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Das ist vielleicht der Satz, den ich euch mitgeben möchte für heute, für diesen Sonntag. Schauen wir auf den Gott, der erscheint, diesen absoluten Gott, der zeitlos und über allem steht und der über allen Menschen steht. Und der Gott aller Menschen steht und an den zu glauben, alle Menschen aufgerufen sind. Und dieser Gott tritt mit uns in Beziehung, er sehnt sich danach, mit uns zu leben. Und er ist traurig, wenn die Menschen dieses Angebot ausschlagen oder zurückschlagen. Und er schenkt uns alle Gnade, die wir brauchen, um ein Leben mit ihm zu führen. Ein Leben nach seinen Geboten und ein Leben in Liebe zu ihm vor allem. Ein Leben, in dem wir wachsen in der Liebe zu Gott. Wir sehen auch, wie schön und wertvoll die Seele, die menschliche Seele in den Augen Gottes ist, dass er kommt und Wohnung nimmt in unserer Seele. Und so hören wir auch die Worte des heiligen Apostel Paulus, der sieht, dass Gott alle Gnade uns schenkt, die wir brauchen, um heilig zu werden und dem Ruf Christi zu folgen, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Seine Gnade ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Und so danken wir ihm jetzt, dass wir jetzt in der Heiligen Messe wieder ihm begegnen dürfen. Dass wir Gott begegnen dürfen. Nicht mit leeren Händen, sondern mit dem Opfer, mit dem reinen Opfer Jesu Christi in unseren Händen und mit unserem Herz, dass wir mit dem Opfer Christi vereinen und vereint mit dem Opfer Christi wird es zu einer wohlgefälligen Opfergabe Gottes. Und so beten wir abschließend jetzt mit der Sekret. Wir bitten dich, o Herr, sieh gnädig herab auf unseren heiligen Dienst, auf dass unsere Opfergabe ein wohlgefälliges Geschenk für dich sei und eine Stütze für unsere Gebrechlichkeit. durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.